Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus den Psalmen, und zwar Psalm 132. Ich bitte Sie, das mit mir aufzuschlagen. Psalm 132. Ein Wallfahrtslied. Gedenke, o Herr, dem David alle seine Mühsal, dass er dem Herrn schwor und den Mächtigen Jakobs gelobte: Ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs. Siehe, wir hörten von ihr, also von der Bundeslade, in Ephrata. Wir haben sie gefunden im Gebiet von Gear. Wir wollen kommen zu seiner Wohnung und wir wollen anbeten bei dem Schemel seiner Füße. Mache dich auf, o Herr, zu deiner Ruhestatt, du und die Lade deiner Macht. Deine Priester sollen sich in Gerechtigkeit kleiden und deine Getreuen, sie sollen jubeln. Um Davids, deines Knechtes willen, weise das Angesicht deines Gesalbten nicht ab. Der Herr hat dem David in Wahrheit geschworen und davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Dies ist für immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Ihre Nahrung will ich reichlich segnen, ihre Armen sättigen mit Brot. Ihre Priester will ich mit Heil bekleiden und ihre Getreuen sollen jubeln. Dort will ich dem David ein Horn hervorsprossen lassen, eine Leuchte zurichten, meinem Gesalbten. Seine Feinde will ich mit Schande bekleiden, aber auf ihm soll seine Krone glänzen. Soweit das Wort Gottes, unter das wir uns heute Morgen stellen wollen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gedenke, o Herr, dem David alle seine Mühsal. So beginnt der Psalm, auf den wir heute Morgen hören wollen. Hier ruft, hier schreit ein Mann, der sich ganz für Gott eingesetzt hatte, der im Eifer für Gott gebrannt hatte, und zwar dadurch, wie wir es in den folgenden Versen lesen, weil er eines begehrt hatte. Ich will, Vers 3 bis 5, ich will nicht in das Zelt meines Hauses gehen, noch mein Ruhelager besteigen. Ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen und meinen Augenlidern keinen Schlummer, bis ich eine Stätte gefunden habe für den Herrn, eine Wohnung für den Mächtigen Jakobs. Nicht wahr, wie viele Verfolgungen hatte dieser David auf sich genommen, schon in der Zeit, als Saul noch König war. Und kaum war David dann auf dem Thron, dann begannen schon die Kämpfe um den Thron. Das Haus Saul gab sich keineswegs geschlagen und auch danach, wie viel Mühsal, wie viel Qualen, wie viel Strapazen nahm dieser David auf sich. Das alles für den Herrn. Tag und Nacht, so heißt es hier, hatte er sich keine Ruhe gegönnt. Die Absicht, der Zweck, das Ziel aller dieser Mühsal war eines, nämlich das Ziel war die Bundeslade. Als das Symbol, gleichsam die Manifestation der Gegenwart Gottes im Alten Bund, sollte an den Ort kommen, sollte dort verehrt werden, wo der Herr es wollte, den der Herr erwählt hatte. Dort sollte sie zur Ruhe kommen, wie es hier heißt. Dort sollte sie eine Ruhestatt haben, wie wir in Psalm 132, Vers 14 lesen. Und dafür gönnte sich David keine Ruhe. In der Schriftlesung heute Morgen war 5. Mose Kapitel 12. Wir lasen dort die Anweisung des Herrn, die folgendermaßen lautete: Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, aber ihr sollt ihm nicht so dienen, wie es die Heiden tun, die ihr austreiben werdet. Ihr sollt Gott nicht dienen, wie die Nationen ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen und auf den Hügeln, unter jedem grünen Baum, sondern ihr sollt den Ort aufsuchen, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne, und dahin sollt ihr kommen. Nun, diese Anweisung war zunächst einmal deutlich. Sie war unmissverständlich. Aber natürlich tauchte jetzt eine Frage auf, nämlich die Frage: Wo ist denn dieser Ort, den Gott, der Herr, erwählt hatte? Das war ja keineswegs deutlich. Wollte das Land, aber es war nicht klar. Wo wollte Gott, dass er verehrt wurde? Dann die Jahrhunderte der Richterzeit. Es war nicht klar. Und dann der König Saul. Und es war noch immer nicht klar. Wohlgemerkt, über Jahrhunderte. Und schließlich kam dann David auf den Thron. Die 12 Stämme Israels, sie kamen in Hebron zusammen, das ziemlich im Süden des Landes liegt, und machten dort David zum König. Kurze Zeit danach, wir lesen es in 2. Samuel Kapitel 5, eroberte dieser David eine Festung der Philister, nämlich Jebus. Später wird genau diese Stadt dann Jerusalem genannt. Und irgendwann, in dieser Zeit, muss dem David klar geworden sein, dass dieses Jerusalem, genauer Zion, der Ort ist, den Gott der Herr erwählt hatte. Dass er dort sein Heiligtum aufgerichtet haben möchte. Dass er dort verehrt werden möchte. Wie dem David das klar geworden ist, sagt uns die Heilige Schrift nicht ausdrücklich. Aber dass ihm das deutlich geworden ist, das wird zum Beispiel hier in Psalm 132 angedeutet, aber noch an vielen anderen Psalmen. Hier in Psalm 132 lesen wir in Vers 13: Denn der Herr hat Zion erwählt, er hat sie zu seiner Wohnung begehrt. Und dann Vers 14: Dies ist für immer meine Ruhestatt, hier will ich wohnen, denn ich habe sie begehrt. Möglicherweise hatte Gott den Ort, den er erwählt hatte, dem David durch eine persönliche Offenbarung gezeigt, etwa durch einen Engel: David, das hier ist der Ort, den ich begehre, den ich erwählt habe. Möglicherweise war es auch so, dass eines Tages ein Prophet zu David kam, Nathan oder Gad, und ihm sagte: So spricht der Herr, Jerusalem, das ist der Ort, den Gott, der Herr, erwählt hat. Und möglicherweise wurde dem David das auch klar, indem er die Heilige Schrift las, indem er die Heilige Schrift studierte und ihm dann beim Lesen der Heiligen Schrift klar wurde, ja Mensch, klar, es kann doch eigentlich kein anderer Ort sein als Jerusalem beziehungsweise Zion. Denn von diesem Ort lesen wir schon zweimal in der Bibel vorher. Und zwar ganz am Anfang der Geschichte Israels, nämlich schon zur Zeit Abrahams. Dort kommt bereits dieser Ort zweimal ins Blickfeld. Und ich weiß nicht, ob uns das schon jemals aufgefallen ist. Zum einen denken wir hier an das Ereignis, das wir lesen in 1. Mose Kapitel 14. Was wird uns dort berichtet? Es wird uns dort berichtet, dass einige Stadtkönige aus Mesopotamien, die von einigen anderen Stadtkönigen, und zwar aus der Gegend des Toten Meeres, sozusagen unterdrückt wurden, sich von diesem Joch befreiten. Das heißt dort, sie empörten sich gegen die Könige, die dort im Süden des Landes Kanaan wohnten. Und nicht nur das, sie empörten sich nicht nur, sondern sie besiegten jetzt ihrerseits diese Könige dort, die dort am jetzigen Toten Meer ihre Regentschaften und ihre Herrschaftsgebiete hatten. Und nicht nur das, unter anderem etwa auch der König von Sodom, so wird uns berichtet, sondern diese mesopotamischen Könige raubten auch alles Habe und auch die Einwohner verschleppten sie. Und unter anderem auch den Lot, der zu jener Zeit schon in Sodom wohnte. Und als das der Abraham hörte, da bewaffnet er seine Knechte und zieht gegen diesen König, gegen diese Könige von Mesopotamien und raubt ihnen das, was diese geraubt haben. Also das ganze Habe von Sodom und natürlich befreit er auch Lot und die anderen Menschen, die verschleppt worden sind. Und als Dank dafür wollte der König von Sodom den Abraham reich belohnen. Und Abraham sagt, nein, ich will noch nicht einmal ein Schuhband von dir haben. Ich will nichts haben. Nimm das, was meine Knechte gegessen haben, das ist okay, aber ich will nichts weiter haben, schon gar nicht für mich. Und dann passiert Folgendes. Als Abraham tritt ihm der König Melchisedek entgegen. Und das heißt hier ausdrücklich der König von Salem. Und er tritt diesem Abraham entgegen und er segnet ihn im Namen Gottes des Allerhöchsten. So wird Abraham gesegnet. Hier, an dieser Stelle, tritt zum ersten Mal in der Heiligen Schrift der Ort Jerusalem in das Blickfeld. Sehr unvermittelt, sehr geheimnisvoll, sehr überraschend. Aber er wird uns als der Ort geschildert, aus dem der König kam, der dann Abraham gesegnet hatte. Und das zweite Mal wird uns in der Geschichte von Abraham Jerusalem angedeutet, sogar genauer, der Tempelplatz bei der Opferung Isaaks. Nicht wahr? Gott gab dem Abraham den Auftrag, in das Land Moria zu gehen, zu einem Berg, den der Herr ihm zeigen wird, um dort seinen Sohn, und Gott sagt ausdrücklich, deinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Nun, aus dem 2. Chronikerbuch, Kapitel 3, Vers 1, erfahren wir, dass Gott für die Fastopferung seines Sohnes Isaak, also von Abrahams Sohn Isaak, genau diesen Berg ausgesucht hatte, auf dem dann später der Tempel gebaut wurde. Im 2. Chroniker, Kapitel 3, wird dieser Berg ausdrücklich der Berg Moria genannt, eben der spätere Tempelberg. Und übrigens interessanterweise wird schon in 1. Mose 22, Vers 14 dieser Berg der Berg des Herrn genannt. Prophetisch, vielleicht ist das noch nie einem vorher aufgefallen, einem Leser. Aber es kann sein, dass David plötzlich merkte, Mensch, hier steht es doch. Auf jeden Fall, das war der Ort, den der Herr erwählt hatte. Dort sollte sein Tempel, sein Wohnort stehen. Noch einmal, wie es David klar wurde, dass dieser Platz der Ort für die Bundeslade ist, der Tempelberg, das geht nicht aus der Heiligen Schrift hervor. Aber eines ist deutlich, David hatte sich große Mühe gegeben im Blick auf diesen Ort, den der Herr erwählt hat. Gedenke, o Herr, dem David alle seine Mühsal. Ja, Gott gedenkt mal des David. Und er gedenkt auch unserer Mühsal. Und ich meine, dass das auch heute Morgen ein ganz persönlicher, ein großer Trost für einen jeden von uns sein kann. Gott gedenkt. Wir das in der Heiligen Schrift lesen und vielfach sehr unvermittelt. Gar nicht da, wo wir es erwarten. Nicht wahr, da heißt es zum ersten Mal im 1. Mose Kapitel 8, Vers 1. Gott gedachte an Noah. Da war die Sintflut. Noah war der Einzige mit seiner Familie, der übrig geblieben ist. Können wir uns halbwegs vorstellen, wie einsam sich dieser Mann vorgekommen sein muss in dieser Situation? Wie entsetzlich allein bis zum Horizont und weit darüber hinaus. Nichts weiter als Wasser. Dann heißt es in 1. Mose 8, Vers 1, Gott gedachte an Noah. Alle anderen Menschen waren umgekommen, total einsam. Aber Gott hatte diesen Mann mit seiner Familie nicht vergessen. Ein paar Jahrhunderte später. Gott musste die gerichtsreifen Städte Sodom und Gomorra vernichten. Abraham wollte noch runterhandeln. Herr, wenn zehn war er endlich gelandet, 10 Gerechte wenigstens noch in der Stadt sind, dann doch bitte nicht wegen der 10. Gut, sagte Gott, dann wird Sodom und Gomorra nicht wegen der 10 Gerechten vernichtet, aber es waren noch nicht einmal 10 Gerechte in dieser Stadt. Dann heißt es in 1. Mose 19, Vers 29, nachdem die Städte vernichtet waren, nachdem Lot raus war aus der Stadt, Gott gedachte Abrahams. Auch mit Lot. Eine dritte Stelle, an die ich erinnern möchte. Da war Jakob. Und Jakob hatte mehrere Frauen. Und unter anderem die Frau Rahel. Ihr Mann, ja, liebte sie. Er hatte sie wirklich gern. Aber sie bekam keine Kinder. Und deswegen wurde sie von ihrer Umgebung verachtet. Hinter ihrem Rücken sprach man über sie. Das verletzte sie, das schmerzte sie, das verwundete sie tief. Und dann lesen wir in 1. Mose 30, Vers 22. Gott gedachte an Rahel und Gott hörte auf sie. Offensichtlich hatte sie gebetet. Und er öffnete ihren Mutterschoß. Denken wir in diesem Zusammenhang auch an Hannah, wo wir Ähnliches, Entsprechendes lesen. Gott gedachte der Hannah in 1. Samuel 1, Vers 19. Und so können wir durch die Bibel hindurchgehen. Vielleicht auch mal ein Tipp fürs eigene Bibelstudium. Man nehme sich mal eine Konkordanz und schaue die Stelle nach, wo das geschrieben steht. Gott gedachte. Gott gedenkt. Durch die ganze Bibel hindurch geht das. Bis zum letzten Buch der Heiligen Schrift, bis zur Offenbarung, wo wir dann bei den Sendschreiben an die Gemeinden lesen: Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Drangsal. Ich kenne deine Werke. Ja, Gott gedenkt. Aber nun meine Frage, hat uns denn Gott sonst vergessen? Gedenkt er sonst nicht an uns? Natürlich nicht. Aber nicht selten kommt es uns so vor. Nicht selten haben wir den Eindruck, hat es vielleicht auch ganz objektiv, wenn wir die Konstellationen unseres Lebens so betrachten, hat es den Anschein, dass Gott nicht an uns denkt. Sicher vielleicht an die anderen, aber mich, mich hat er vergessen. Auf jeden Fall, er schweigt. Da ist es gut, mal an diese Verheißung zu erinnern, die wir im Hebräerbrief Kapitel 6 lesen. Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu gedenken. Ja, er gedenkt all unserer Mühsal auch. Auch alles Leiden, alle Niederschläge, die wir um des Evangeliums willen einstecken müssen. Er kennt sie. Er weiß es. Und er wird alles gut lenken, denn wir haben auch die Verheißung, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch wenn wir es jetzt im Augenblick unserer Not, im Augenblick unserer Mühsal, im Augenblick dessen, dass wir das Gefühl haben, isoliert und einsam zu sein, nicht so erfahren. Aber Gott hat es verheißen. In unserer Mühsal. Und so war es auch bei diesem David. David hatte sich selbst verleugnet. Er hatte Gott sogar ein Gelübde gegeben. Ich will keinem meiner Glieder Schlaf gönnen, bis ich nicht das erreicht habe. Er hatte sich tatsächlich für Gott eingesetzt, sodass über diesen Mann, David, eigentlich das Gleiche gesagt werden kann, was der Apostel Paulus einmal über Timotheus schreibt, wo er sagt in Philipper 2, ich habe niemanden wie Timotheus, der von Herzen für das Eure besorgt ist. Denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesus Christus ist. Paulus auch sagen im Vergleich zu seinen anderen Mitarbeitern. Und so auch hier David, ja, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir sehr oft im Alten Testament lesen. Aber genau dieser David hatte eines zu lernen. Gott, er will nicht nur irgendwie verehrt werden, sondern er will so verehrt werden, wie es in seinem Wort geboten ist. David hatte recht, ja. Es ging darum, dass Gott nicht an jedem Ort verehrt werden wollte, sondern an dem Ort, den der Herr erwählt hatte. Ja, das wusste er. Und dafür setzte er sich ein. Jetzt musste David noch etwas erkennen. Gott nimmt es noch viel, viel genauer. Vor einigen Wochen hatten wir uns unter das Kapitel aus 2. Samuel 6 gestellt. Und in diesem Abschnitt wurde uns sehr ausführlich vor Augen geführt, wie David die Bundeslade, die mehrere Jahrzehnte unbeachtet dort in Kirjat Jearim lag, stand, wie er die nach Zion hinaufbringen wollte. Und zunächst ging ja auch alles gut. Und dann plötzlich kamen sie an die Tenne Nakons und da glitten die Rinder, aus welchem Grund auch immer aus, die Rinder, die den Wagen gezogen hatten, auf dem die Bundeslade sich befand. Und Ussa greift gleichsam instinktiv zu, mit den besten Absichten natürlich, die Lade soll nicht in den Dreck fallen. Und er wird vom Schlag Gottes getroffen und er stirbt, so heißt es, wegen dieses Vergehens. Wir wollen das jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber die Reaktion bei David war dann eindeutig. Das heißt, er entbrannte. Man kann auch übersetzen, er war zutiefst erschüttert. Er war zutiefst betroffen. Er war zutiefst niedergeschlagen. Das hatte er nun denn doch nicht von diesem Gott erwartet. Das heißt, er fürchtete sich vor dem Herrn an selbigem Tag. Und er sprach: Wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen, also in meine Gegenwart, wo auch ich wohne? Wie soll das eigentlich gehen? Durch diesen Gerichtsschlag in eine tiefe Glaubenskrise. Eine ganz tiefe, über Monate hin. Aber warum eigentlich? Was war der Grund? Ich glaube, wenn wir heutzutage von einer Glaubenskrise sprechen, sagen, dieser oder jener befindet sich in einer Glaubenskrise, dann meinen wir damit in der Regel Zweifel, ob es Gott gibt, ob ihn Gott liebt, ob ihn Gott wirklich will, eben ob Gott ihn nicht vergessen hat, ob er noch ein Christ ist, ob er wirklich glaubt, die Frage der Heilsgewissheit. Vielleicht kommt er auch nicht mehr in die Gemeinde oder nicht mehr so regelmäßig. Er sucht nicht mehr die Geschwister. Gewiss, das sind alles Glaubenskrisen. Die Glaubenskrise, in die der David hier hineingerät, liegt nicht daran, dass er Zweifel an Gott hat oder dass ihm die Vergebung seiner Sünden oder seiner Schuld ungewiss geworden ist, sondern diese Krise, in die er hier hineingerät, die rührt daher, dass er ganz unmittelbar erkennt, dieser Gott, der lässt nicht mit sich spaßen. Dieser Gott, der lässt sich nicht manipulieren. Dieser Gott, der meint ja, was er in seinem Wort sagt. Dieser Gott, der duldet keinerlei Ungehorsam. Hier zu lassen. Nicht wahr, dass das, was vielleicht bei den Philistern möglich war, die transportierten ja die Bundeslade auf einem Wagen. Wir lesen das in 1. Samuel 6. Dass das im Volk Gottes keineswegs von Gott geduldet wird. David, selbst wenn du das Richtige machst, also die Bundeslade des Herrn zu dem Ort zu transportieren, den der Herr bestimmt hat, du darfst das Richtige nicht auf eine falsche Weise tun. Hier in einer Weise, wie es die Heiden, wie es die Nichtchristen um ihn herum, die Philister, taten. Wir dürfen nicht einfach die Mittel der Heiden nehmen, wenn es um die Verehrung Gottes geht. Und genau das musste David begreifen. Das war gar nicht so leicht. Aber er musste das begreifen angesichts des Todes von diesem Ussa. Und bei Ussa konnte man ja den Eindruck haben, naja, der weiß, wie es mit der Bundeslade ist, denn er hatte ja jahrzehntelang unter einem Dach mit der Bundeslade gewohnt. Da ist David nun angesichts dessen zutiefst erschüttert. Damit hatte er nicht gerechnet. Eben diese gleiche Erkenntnis, die David hier machte, die mussten auch andere Männer machen. Ich erinnere zum Beispiel an Josua. So, jetzt waren sie über den Jordan gekommen. Und jetzt ging es los. Der Kampf, der Eroberungskampf gegen die Ammoniter, Amoriter, wie die Völker alle hießen. Die erste Stadt, die sie einnehmen wollten, war Jericho. Und unmittelbar davor, in der Nacht davor, so lesen wir in Josua Kapitel 5, da ging Josua noch einmal alleine, wollte noch einmal alles wahrscheinlich bedenken, wir erfahren nicht, warum er dort alleine ging. Und während er dort in dieser Nacht alleine ging, da erscheint ihm ein Mann mit einem gezückten Schwert. Als Josua diesen Mann sieht, da stellt er ihm nur eine Frage. Und wir merken, mit was Josua an diesem in dieser Nacht vor, bevor es dann wirklich losging, beschäftigt war. Nämlich die Frage, bist du für uns oder bist du gegen uns? Dieser Mann mit dem gezückten Schwert, der gibt auf diese Oder-Frage eine Antwort. Er sagt nein. Wenn ich meine Kinder frage, wollt ihr erst Klavier üben oder wollt ihr erst Hausaufgaben machen und sie antworten nein, dann weiß ich immer noch nicht, was sie wollen. Das ist eigentlich nicht klar. Es wird eigentlich erst im Nachhinein klar, was dieser Mann Gottes mit dieser Antwort sagen will. Er will eines deutlich machen. Josua, das ist nicht die Rechnung. Bist du für, ob ich für dich bin oder ob ich gegen dich bin. Er sagt dann weiter, ich bin als der Oberste des Heeres des Herrn jetzt gekommen. Mit anderen Worten, in dessen Dienst stehe ich, Josua, nicht in deiner, in deinem Dienst. Das ist nicht die erste Frage, ob ich für dich oder gegen dich bin, sondern ich habe einem anderen Herrn zu dienen. Dann fällt, so heißt es dann weiter, Josua auf sein Angesicht, auf die Erde, und er spricht zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Was sagt dann dieser Oberste des Heeres des Herrn zu Josua? Ziehe deine Schuhe aus von deinem Fuß, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das heißt dann nur kurz und knapp, und Josua tat so. Das hatte Josua hier zu lernen. Gott ist heilig. Er ist nicht irgendein Parteigänger, schon gar nicht irgendein Kumpel. Und in diesem Sinn ist Gott weder für uns noch gegen uns. Er ist sich selbst treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, sagt Paulus einmal. Denken wir an Jesaja. Da kommt Jesaja in den Tempel, er hat eine Vision von Gott, wir kennen die Begebenheit alle, und plötzlich hört er eine Frage, wen soll ich senden? Und ziemlich spontan antwortet Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und dann erst im Nachhinein, als ein Engel dann vom Altar kommt und seine Lippen berührt, da begreift er, was er da eigentlich gesagt hat. Und er sagt nur eins, er ruft nur eins aus. Wehe mir, denn ich vergehe. Denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Das, die Petrus machen musste. Er bittet ihn der Herr, ein bisschen vom Land wegzufahren, damit er dann dort das Wort Gottes, das Evangelium vom Reich verkünden kann. Und danach sagt der Herr, und jetzt Petrus, wirf deine Netze noch einmal aus. Und was passierte? Petrus machte einen riesengroßen Fang. Lukas 5 lesen wir das. Petrus nicht einfach, na ist doch prima, dann machen wir heute ein gutes Geschäft, sondern es heißt, er sank zu den Füßen Jesu und er rief nur eines aus, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt dann weiter, die Umstehenden, denn Entsetzen hatte auch sie erfasst. Und alle, hat er auch ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Sogenannte Christen sagen auch heute, wie man Gott verehrt, das ist Geschmackssache, das macht nichts aus. Aber das ist nicht so. Mächtiger Gottesdienst, dieser kann sich manchmal sehr streng, manchmal sehr asketisch, manchmal sehr demütig gebärden und manchmal auch sehr leger. Wir heute ja vielfach in Gemeinden, wenn eine Band ihr Gedröhn ablässt. Wir müssen uns über eins im Klaren sein und sollten uns darüber im Klaren sein. Wir können nicht Gottes Segnungen erwarten, auf unsere sogenannten kreativen Einfälle. Und schon gar nicht dann, wenn wir irgendwelche heidnischen oder weltlichen Methodologien übernehmen, in der wir meinen, dadurch die Zuhörer emotional oder religiös stimulieren zu können, sozusagen heil machen zu können. Sondern unser Gottesdienst hat auch in einer Form abzulaufen, in einer Weise, die Gott angemessen ist. Und das heißt immer, die ihm und seinem Wort entspricht. Wollen wir das festhalten? Aber so sehr die Einsicht richtig und notwendig ist, gerade auch angesichts dieses Psalmes, dass Gott nicht ein Gott ist, der manipulierbar ist, sondern dass Gott ein heiliger Gott ist und auch entsprechend verehrt werden will, und wir dieses auch persönlich fassen wollen, so zeigt uns dieser Psalm dann im Folgenden, also namentlich ab Vers 32, ab Vers 11 von Psalm 132, dass wir diesen Psalm nicht nur auf einer rein persönlichen Ebene verstehen dürfen. Ich glaube nicht, dass wir dann wirklich richtig verstanden haben, was diesen David in dieser Situation so umhaute, so total fertig machte, als Uzza eben dort vom Schlag Gottes getroffen wurde und starb. Als er Gott darum bat, dann: Gedenke doch, o Gott, dem David alle seine Mühsal. Und als er diesen Gott daran erinnert: Herr, was habe ich nicht alles für dich getan? Dieser Psalm, Psalm 132, namentlich dann ab Vers 11, stellt das, was wir in 2. Samuel 6 vor kurzem einst hörten, in einen wesentlich weiteren Raum, nämlich in einen Rahmen, der weit über das Persönliche hinausgeht, nämlich in einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Und dazu ist es sinnvoll, sich daran zu erinnern, dass diese Verheißung, die wir hier in Vers 11 lesen, Psalm 132, Vers 11, aus 2. Samuel 7 stammt. Der Herr hat dem David in Wahrheit geschworen, davon wird er nicht abgehen, einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. In 2. Samuel 7, wir lasen ja einen Abschnitt daraus vorhin, wird uns geschildert, wie Gott diesem David durch den Propheten Nathan sagt: Nein, David, nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen, und zwar bis in die Ferne hin. Hier wird uns der Bund Gottes mit David geschildert. Und damit haben wir diesen Psalm auch im Rahmen dieses Bundes mit David zu verstehen. Und hier sollten wir uns Folgendes einmal klar machen. Bitte erinnern wir uns. Gott hatte einst, es war jetzt schon Jahrhunderte her, einst mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, einen Bund am Berg Sinai geschlossen. 430 Jahre nach dem Bund, den Gott mit Abraham schloss. Und wenn wir ganz kurz den Inhalt dieses Bundes am Sinai zusammenfassen wollen, dann können wir es tun mit den Worten aus 2. Mose 19, mit den Versen 5 und 6. Sagt Gott: Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich oder ein Königtum von Priestern und eine heilige Nation sein. Wenn ihr fleißig auf meine Stimme hört. Das war die Bedingung. Darauf gab Gott dann, 2. Mose 20, im nächsten Kapitel lesen wir es dann, das Gesetz, die 10 Gebote und dann weiter alle Gebote, die wir dann in den folgenden Versen und Kapiteln lesen. Gottes Wille aber für dieses Volk war, dass es ein Volk von Königen und für Priestern war. Ausdrücklich. Denn die ganze Erde ist mein, hatte Gott gesagt. Israel hatte das alles nicht empfangen für sich, sondern mit Blick auf die anderen Völker. Aber es dauerte nicht lange. Wenig später stellte sich schon heraus, dass das reale Verhalten dieses Volkes ganz anders war als ein priesterliches. Nicht denken wir nur an die Verehrung des goldenen Kalbes. Und dann waren sie endlich in der zweiten Generation, weil das Volk so viel gemurrt hatte, in das Volk Kanaan gekommen. Und kaum war Josua gestorben, die sogenannte Zeit der Richter begann, da fiel das Volk von dem einzig wahren Gott immer und immer wieder ab. Gott musste es immer wieder strafen, dann kehrte es immer wieder zurück, aber doch ziemlich halbherzig. Und bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit waren sie doch wieder abgeglitten. Und schlussendlich in Richter Kapitel 19, da sehen wir, dass moralische Verfehlungen in diesem Volk vorkamen, die eigentlich schlimmer waren als das, was man bei heidnischen Völkern hatte. Homosexualität in sexueller Art, in jeder Weise. Und angesichts dieses Verhaltens, mit dem Blick auf das, was Gott einst in 2. Mose 19 gesagt hatte, war eigentlich eines deutlich: dieser Bund ist gescheitert. Dieser Bund ist beendet. Das ist alles andere als ein Volk von Königen und Priestern. Denn Gott hatte gesagt, wenn ihr gehorcht, wenn ihr auf meine Stimme hört, dann seid ihr mein Volk. Und dann schlussendlich nur ein äußeres Zeichen dieses Zusammenbruches war es, dass sogar die Bundeslade, die im Volk Gottes bestenfalls noch so als eine Art Glücksbringer oder Fetisch aufgefasst wurde, in die Hände der Philister kam. Mit anderen Worten, sogar die Manifestation Gottes innerhalb seines Volkes war nicht mehr da. Und als Eli das hörte, der Priester, wahrlich kein gottesfürchtiger Priester, er war schlaff, er war nett, er war lieb, aber er konnte nicht durchgreifen, noch nicht einmal in seiner eigenen Familie. Als er das vernahm, da stürzte er von seinem Stuhl. Das Ende. So schien es. Eigentlich war dieser Bund Sinai da schon am Ende kaputt. Und dann tauchte eine Frage auf. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Und da erleben wir Folgendes. Und deswegen wird uns das so ausführlich im Folgenden dann geschildert. Da erwählt sich Gott aus diesem Volk einen Mann, von dem es heißt, er ist nach dem Herzen Gottes. Und Gott erwählte diesen Mann nicht nur als König, sondern auch als den Träger der Verheißung. Aus seinem Samen wird einmal der Retter kommen. Einer aus dem Samen Davids wird einmal in Ewigkeit auf dem Thron Davids sitzen. Mit anderen Worten, was Gott jetzt tut, ist nichts anderes, als dass er seine gesamte Bundeszusage, seine ganze Heilszusage auf diesen einen Mann und auf seine Nachkommenschaft zuspitzt. Das ist der Bund Gottes, von dem wir vorhin in 2. Samuel 7 gelesen haben. Und jetzt lesen wir noch einmal Vers 11. Der Herr hat David in Wahrheit geschworen, und davon wird er nicht abgehen. Einen von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Welch eine gewaltige Verheißung. Wie wunderbar. Aber jetzt kommt eine Bedingung dazu. Und auch die lesen wir in Vers 12. Gleich im nächsten Vers. Wenn die Söhne meinen Bund bewahren und mein Zeugnis, dass ich sie lehren will, so sollen auch ihre Söhne für immer auf deinem Thron sitzen. Wenn deine Söhne meinen Bund bewahren. Aber was ist, wenn sie es nicht tun? Kommen werden nicht nur Männer sein wie Hiskia oder wie Josia und auch Männer sein wie Rehabeam, Ahas, Manasse. Was dann mit der Verheißung, die Gott dem David gegeben hatte? Und sehen Sie, hier wird dem David eines klar. Alle meine Mühsal, die ich für das Haus Gottes, die ich für den Tempel Gottes, für den Ort, an dem die Bundeslade zur Ruhe kommen soll, getan haben mag. In Wahrheit trage dieses Zion nicht ich diesen Tempelberg und diesen Tempel, sondern dieser Ort der Versöhnung trägt mich. Ja, ich, David, habe mich dafür eingesetzt. Ich habe große Mühsal auf mich genommen, aber es ist dieser Ort, in den einmal im Jahr der Priester in das Allerheiligste hineingeht, um mit dem Besprengen des Tierblutes als Vorabschattung auf das Versöhnungswerk von Christus die Versöhnung zu bewirken. Und wenn es diesen Ort so lange, bis das wahre Opfer gekommen ist, nicht geben würde, dann wäre alles verloren. Und deswegen heißt es dann gleich im nächsten Vers. Ich habe mich lange gefragt, wo eigentlich die Begründung hier ist, die Logik hier ist. Heißt es dann gleich im nächsten Vers, denn der Herr hat Zion erwählt, hat diesen Ort zu seiner Wohnung begehrt. David begreift, das ist mein Heil. Dass wir hier einen Ort haben, an dem wirklich die Versöhnung hingehen lassen der Sünde, bis Christus dann kommt, aber immerhin ein Hingehen lassen. Und wenn dieses Zion nicht wäre, dieser Ort, dann wäre auch es mit meiner Familie, mit meiner Nachkommenschaft sehr bald aus. David wusste, das, was zählt, das ist nicht meine Mühsal. Was zutiefst zählt, das ist auch nicht mein Erwähltsein. Oder das Erwähltsein meiner Nachkommen. Jedenfalls dann nicht, wenn diese Erwählung nicht verankert ist in der Erwählung Zions. In der Erwählung des Ortes, an dem Gott seine Versöhnung bewirkt. Noch einmal, natürlich ist das Tierblut, das im alttestamentlichen Tempelgottesdienst dargebracht wurde, lediglich eine Vorabschaffung, mehr ein Hingehen lassen der geschehenen Sünden, wie es Paulus einmal in Römer 3 sagt, bis das Blut Christi selbst die Versöhnung gebracht hat. Auch wir, die wir im neuen Bund leben, lassen Sie uns dies eine mitnehmen. Bei all unserer Mühsal, bei all unserem Wissen auch um unsere Erwählung, bei dem allen würde jede Grundlage fehlen, wenn das alles nicht verankert wäre in dem herrlichen, wunderbaren Versöhnungswerk von Christus. Sonst wäre all unser Streben, all unser sich abmühen, nur Ausdruck eines selbstgerechten und selbstgefälligen, vielleicht sehr frommen, aber doch selbstgefälligen Strebens, eben Ausdruck eines eigenmächtigen Gottesdienstes. Und dann würde sich auch unser Glaube an die Erwählung nur sehr geringfügig von einem islamischen Fatalismus unterscheiden. Wenn nicht unser ganzes Tun und Sein verankert, gewurzelt, gegründet wäre in dem, was Christus auf Golgatha getan hat. Und für dieses Versöhnungswerk Christi war der alttestamentliche Tempeldienst, für den David sich so eingesetzt hatte, nur eine Vorabschattung. Wir leben heute in der Realität, in der Wirklichkeit. Amen.